Deutschlandfunk Kultur.
Das zu Ende gegangene Jahr markiert das 100-jährige Bestehen des Rundfunks und somit auch des Rundfunksinfonieorchesters, dessen Vorgänger sich in der Berliner Funkstunde formierten. Und so steht diese Spielzeit ganz im Zeichen des Rundfunkjubiläums und der wechselvollen Geschichte des RSB. Welche Dirigentenpersönlichkeiten das Orchester in dieser Zeit geprägt haben, damit hat sich Cornelia de Reese beschäftigt.
Ein Dirigent ist ein Absolutist, der sich glücklicherweise mit der Musik begnügt. So mal eine provokante Aussage der Dirigentenlegende Sergio Celibidache. Und auch er hatte seinerzeit als Chefdirigent beim Rundfunksinfonieorchester Berlin, er war einer von vielen Chefdirigenten, die dem Orchester vorstanden, in den letzten 100 Jahren. Wir tauchen in diese 100 Jahre ein mit Steffen Georgi. Er ist bei mir, langjähriger Dramaturg des Orchesters, gut vertraut mit der Geschichte und auch Mitgestalter der aktuellen Online-Ausstellung des Orchesters. Das RSB konnte ja im Laufe seiner Geschichte immer wieder fähige, bekannte Dirigenten an sich binden.
100 Jahre sind eine lange Zeit, da können schon ein paar Spitzenpositionsträger zusammenkommen, wenngleich sie sich sehr unterscheiden, nicht nur in ihrer quantitativen Anwesenheit, sondern auch in ihrem qualitativen Bedeutung für das Orchester. Und wenn einer darin nicht vorkommt, zum Beispiel Otto Urak, so war er trotzdem eine wichtige, eine prägende Persönlichkeit. Andere waren Dirigenten, sind aber als musikalische Leiter oder als Chefdirigenten vollends gar nicht aufgetaucht in der Statistik. Es gibt natürlich auch welche, bei denen das glücklich zusammentrifft. Und das sind alle die, von denen wir heute reden wollen und auf die das Orchester auch stolz ist.
Wenn wir jetzt auf die 100 Jahre zurückblicken, ja schon ganz markante Daten. Wir haben den Zweiten Weltkrieg mit der Zeit davor, danach. Wir haben die Teilung und eben auch den Mauerfall dann wieder. Hat das eigentlich viel gemacht mit dem Orchester?
Ja, das Orchester war sehr abhängig von diesen politischen Entwicklungen und natürlich auch immer abhängig von den Entscheidungen, die in der Politik getroffen worden sind über seine künstlerischen Aufgaben und auch letztendlich über die künstlerischen Personen, die an der Spitze tätig gewesen sind.
Es gibt ja auch immer mal so Jahre, wo sozusagen diese Chefdirigentenposition offen geblieben ist.
Es gab diesen Titel Chefdirigent im Grunde gar nicht am Anfang. Es hieß musikalischer Leiter. Insofern gibt es auch Zeiten, wo es keinen musikalischen Leiter gab, was natürlich nicht heißt, dass in dieser Zeit das Orchester führungslos gewesen wäre, geschweige denn nicht gespielt hätte.
Als allererster Chef des Orchesters wird Wilhelm Buschkötter benannt. Wer war das?
Wilhelm Buschkötter ist vielleicht bekannt den Insidern als Mitautor des großen Orchesterführers. Wir sagen heute noch der Buschkötter. Es ist ein Kompendium aus Werken, aus Musikliteratur über die Jahrhunderte. Er war, glaube ich, eher Theoretiker als Praktiker. Und insofern taucht er als Dirigent des Funkorchesters schlechterdings nicht auf.
Wie kommt dann der Name in diese Liste?
Weil er, Wilhelm Buschkötter ist aufgetaucht als musikalischer Leiter des Funkorchesters im Deutschen Bühnenjahrbuch. Wir sind ja angewiesen auf Dokumente. Keiner von uns kann sich mehr erinnern an die Zeit von 1924 bis 1926. Dort gibt es diesen Namen als musikalischen Leiter des Berliner Rundfunks. Und als Orchesterleiter ist aber im Grunde nicht auszumachen. Im Gegenteil, seit kurzem wissen wir, dass Otto Urak, derjenige, der das erste Cello-Solo spielte damals am 29. Oktober 1923, zwar nie Leiter des Orchesters war, aber es sehr oft dirigiert hat, auch noch danach.
Steffen Georgi, Sie haben für das Orchester eine Online-Ausstellung mit aufgebaut, die man auf den Seiten des Rundfunksinfonieorchesters aufrufen kann. Hier sind die wichtigsten Dirigenten aufgeführt und nach einer Vorstellung von Otto Urak, den Sie ja jetzt auch gerade benannt haben, einer der Mitmusiker der allerersten Funkstunde, da taucht der Name Bruno Seidler-Winkler auf, Chefdirigent von 1926 bis 32. Auf der Seite stellen Sie auch eine Tonaufnahme zur Verfügung. Man hört ja, das ist doch alte Aufnahmetechnik, mit der Bruno Seidler-Winkler hier arbeiten musste.
Bruno Seidler-Winkler ist der erste von denen, wo man wirklich sagen kann, er war Chef dieses Orchesters, des Funkorchesters. Er hat auch diese Position vertraglich gehabt und er hat über das Dirigieren hinaus, er hat sehr viel dirigiert, sehr gut auch das Repertoire aufgebaut. auch sehr viel Theoretisches beigetragen und ganz auch Praktisches im Orchesteralltag, indem er die Position im Orchester neu definiert hat anhand der Position zum damals einzigen Mikrofon.
Die Aufnahmetechnik damals, also wenn heute eine Konzertaufnahme stattfindet, dann hängen da ganz viele Mikrofone von der Decke in Richtung bestimmter Instrumentengruppen oder die Mikrofone stehen selbst in den Orchestergruppen drin. Damals gab es ein einziges Mikrofon. Wie haben die da drumherum musiziert?
Ein einziges Mikrofon und noch dazu eins, was die verschiedenen Frequenzen, auch die verschiedenen Klangfarben in sehr unterschiedlicher Qualität abbilden konnte. Insofern musste man auch experimentieren, man musste schauen, wo müssen zum Beispiel die Geigen sitzen im Verhältnis zu den Oboen, zu den Flöten oder auch die Tiefeninstrumente, die Bassinstrumente. Also hat Seidler-Winkler die Tuba und die Kontrabässe ganz nach vorne geholt.
Ganz untypisch sozusagen.
Absolut untypisch für eine Orchesteraufstellung. Das hat auch sicher Widerstand erzeugt bei den Musikern. Und gut beraten waren diejenigen, die sich bereitwillig darauf eingelassen haben, weil nur dann eine wirklich akzeptable Aufnahme zustande kommen konnte. Bruno Seidler-Winkler war tatsächlich ein Pionier des Dirigierens im Rundfunk, nur eine begrenzte Zeit von 1926 bis 1929-30 gehabt.
Danach habe ich hier den Namen Eugen Jochum stehen. Das ist ein großer Name. Also damals war er ja noch sehr jung, aber danach ist er ja wirklich ein ganz toller, großer Dirigent mit großer Wirkung geworden.
Eugen Jochum hat schon sehr früh spüren lassen, dass er ein großer Mann werden würde, ein großer Dirigent. Und der Junge Rundfunk hat ihm bei Zeiten sich gesichert als einen Chefdirigenten für, es ist nicht ganz klar, aber 2 oder 4 Jahre oder irgendwas dazwischen hier war. Zeitgleich hat er auch die Berliner Philharmoniker dirigiert und auch noch über die Tätigkeit beim Rundfunk hinaus. Eine Tatsache, die wir dann später bei Sergio Celibidache auch wiederfinden, dass ein Dirigent gleichzeitig Chef des Rundfunkorchesters war und auch einer anderen Institution in Berlin.
Wie lange ist Eugen Juch ungefähr geblieben?
Nachgewiesen als Chef ist er in verschiedenen Dokumenten über 2 Jahre, von 1932 bis 1934.
Und dann hat er bis 1936 dann noch immer wieder das Orchester geleitet.
Ja.
Ja, dann sind wir ja schon in einer Zeit, die deutlich gefärbt war. Wir sind also in den 30er Jahren. Ich habe jetzt hier Otto Frickhöfer, ja.
Ist ein Dirigent oder ein musikalischer Leiter, der in den Unterlagen auftaucht als Dirigent. Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass auch Bruno Walter das Orchester dirigiert hat, dass es sehr viele Gastdirigenten gab, Hermann Scherchen, viele auch sehr honorige Persönlichkeiten des Musiklebens, Leo Blech zum Beispiel, und dass viele andere wie Sergei Prokofjew, Igor Strawinsky, Alban Berg, Arnold Schönberg mit dem Orchester gearbeitet haben, ohne natürlich Chefdirigenten gewesen zu sein. Und Otto Frickhöfer ist genau das Gegenteil. Er hat die Position inne, aber wir finden ihn nicht in Konzertprogrammen als Dirigent. Meine Vermutung ist, dass er ein Positionsträger war, also einen Vertrag hatte, die er am Schreibtisch ausgeübt hat.
So, und dann habe ich also gelesen, dass zwischen 37 und 45 ist ja das Orchester in Funktion genommen worden, sehr stark. Diese Chefposition gar nicht in dem Maße gewollt, gewünscht war. Was war in dieser Zeit?
Das Orchester war mehr denn je dem Staat und dem staatlichen Rundfunk, dann inzwischen staatlichen Rundfunk, unterstellt und angebunden. Und es hatte vor allen Dingen auch repräsentative Aufgaben für den Staat zu erfüllen. Es war sehr präsent in den sogenannten Wunschkonzerten für die Wehrmacht, die aus dem Haus des Rundfunks ja bis zu 2-mal wöchentlich stattgefunden haben, live gesendet wurden mit sehr viel Wunsch und Grüßen, sowohl in die Schützengräben, an die Front, aber auch natürlich in das deutsche Hinterland für die Familien gedacht waren. Darüber hinaus wurde das Orchester herangezogen für Aufnahmen von Musik, die dann als Konserve gesendet wurden, die wirklich durch die Bank Durchhaltemusik war. Und man wird richtig besoffen von der Art und Weise, wie damals mit Gewalt Durchhaltemusik, positiv stimmende Musik produziert worden ist.
Neue 1945 dann das Ende des Krieges. Der Nationalsozialismus hat dann sein zerbombtes Ende gefunden. Die Orchester der Stadt aber bringen ganz schnell wieder Musik zu Gehör. Und da taucht in Berlin ein neuer Name auf.
Das ist die Ära des sehr jungen Sergiu Celibidache, sowohl als Chefdirigent des Orchesters des Berliner Rundfunks, wie es ab sofort hieß. Aber es gibt auch Aufnahmen vom selben Celibidache, zum Teil nur mit 2-3 Tagen Unterschied mit den Berliner Philharmonikern. Und in einer gewissen Zeit im Sommer 1945 wechselt das auch hin und her. Er war insofern eine unbescholtene Person, weil er zu den Nachgeborenen gehörte. Er war 33 Jahre alt am Ende des Krieges und er hatte in Berlin studiert als rumänisch gebürtiger Musiker. Aber er hatte gar nicht Musik studiert oder nicht nur zumindest. Er hatte verschiedene andere Berufe und Studien auch absolviert.
Wellenmechanik lese ich hier zum Beispiel.
Naja, er hat physikalische, also naturwissenschaftliche Interessen gehabt, was ihm natürlich auch dem Rundfunk als Medium nahegebracht hat. Und das hat ihn sehr interessiert, was man also auch technisch mit dem Rundfunk anstellen kann.
Auf Celibidache folgte dann Arthur Rother und Hermann Abendroth. Ein Dirigent, der dem Orchester mit unglaublicher Erfahrung gerade im Beethoven-Repertoire zur Seite stand. Und dann übernahm Rolf Kleinert.
Rolf Kleinert ist eine ganz wichtige Persönlichkeit für das Rundfunksinfonieorchester Berlin, weil er mehrfach die Existenz des Orchesters gerettet hat, so muss man das fast sagen. Eher aus der zweiten Reihe kommend, auch ein sehr fleißiger Dirigent. Und er ist 1959 dann zum Chefdirigenten berufen worden und dann fiel es ihm zu, das Orchester durch die Schwierigkeiten mit dem Mauerbau 1961 zu führen. Und er hat das auf eine bravouröse Art und Weise geschafft. Nie Parteimitglied, nie Mitglied der SED. Und er hat es geschafft, dieses Orchester über den Exodus an Mitgliedern, der durch den Mauerbau geschehen ist, weil sehr viele Musiker, die ja nach wie vor aus dem gesamten großen Berlin gekommen sind, also auch aus dem jetzt Westteil der Stadt, dann über Nacht nicht mehr zum Dienst konnten. Und Kleinert hat es geschafft, dieses Orchester sehr schnell wieder zu konsolidieren und hat bereits Ende August 1961 demonstrativ die ersten Konzerte mit Aufnahmen wieder gemacht.
Heinz Rögner ist dann der Chefdirigent, der bis 1990, ja sagen wir mal, im ruhigen Fahrwasser das Orchester bis zur Wende führt, bis Raphael Frühbeck de Burgos übernimmt.
Also Raphael Frühbeck de Burgos war zunächst erstmal eine internationale Persönlichkeit, die in einer schwierigen Zeit dem Orchester natürlich auch einen renommierten Namen beschert hat. Das war das oberste Ziel der damaligen Leitung, auch einen solchen Dirigenten zu haben, der nicht nur gute Arbeit macht, sondern der auch einen guten Namen vor sich herträgt. Und Frühbeck de Burgos war immer sehr stolz darauf, über 100 Orchester weltweit dirigiert zu haben. Er hat sehr zuverlässig dirigiert. Er hat aber genauso zuverlässig bestimmte Dinge auch nicht gemacht. Er wollte vor allen Dingen oft und viel in Sälen gefeiert werden. Und da stand die Rundfunkarbeit hinter verschlossenen Türen geradezu diametral entgegen.
Marek Janowski, der am schönsten schimpfende Chefdirigent des RSB, glaube ich, oder?
Marek Janowski hat eine sehr bedeutende Ära hinterlassen beim RSB. Er hat dieses Orchester künstlerisch und klanglich erweitert in einer Weise, dass wir also wirklich nicht nur stolz darauf sein können, sondern weiterhin davon profitieren. Er hat mit dem Orchester das große Repertoire gepflegt, in einer Weise nicht nur gepflegt, sondern erweitert und aufgebaut.
Wagner, wir können ja bei ihm gar nicht an Wagner vorbeigehen. Beethoven.
Also der Wagner-Zyklus ist natürlich das auch, sagen wir mal, quantitativ und qualitativ fulminanteste, was er mit dem RSB geleistet hat. Alle 10 Opern des sogenannten Bayreuther Kanons in einem 3-jährigen Zyklus im Hinblick auf den 200. Geburtstag von Wagner, also 2013, war das Ganze abgeschlossen.
Wie kann man denn dann in diese großen Fußstapfen treten? Also Wladimir Jurowski hat es ja gewagt.
Indem man große Füße hat. Wladimir Jurowski ist ein Glücksfall. Und er ist so umfassend musikalisch gebildet auch, dass er zu jeder Sekunde weiß, was er tut und es dann auch noch so gut vermittelt, dass es ein Orchester auf Anhieb verstehen kann. Und auch ihm gelingt es, auf anderen Gebieten als Janowski vielleicht, dieses Orchester massiv weiter nach vorne zu bringen.
Die Ankopplung an das aktuelle Geschehen, das finde ich ganz erstaunlich. Ich habe auch miterlebt, wie er nach dem Eingreifen in die Ukraine sofort sein Konzertprogramm verändert hat und war damit sofort präsent. Und es war wirklich in aller Munde. Ja.
Also ihm ist natürlich als einem Dirigent der jüngeren Generation sehr bewusst, dass die gesellschaftliche Relevanz in Zukunft eine ungleich größere Rolle noch spielen wird als vielleicht noch in der jüngsten Vergangenheit. Die Wahrnehmung auch des Rundfunks als einem wichtigen Träger von gesellschaftlicher Meinung, von vielleicht auch als Motor, ist Jurowski zu jeder Zeit bewusst. Umgekehrt versucht er natürlich auch, den Rundfunk seinerseits zu profilieren, indem er solche Programme anbietet und alles andere als museale Musik macht.
Wie lange wird er bleiben?
Sein Vertrag ist verlängert worden schon bis im Moment 2027.
100 Jahre Rundfunk, 100 Jahre Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Ein Beitrag von Cornelia de Rese, die sich mit dem Dramaturgen des Orchesters, Steffen Georgi, zum Gespräch getroffen hat. Viele weitere Informationen zur Geschichte des RSB finden sich auf der Homepage des Orchesters.